Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir hatten heute drei Pivotal Game Threes im Programm. Die Sixers und die Magic setzen sich durch, während die LA Lakers heute Nacht schon wieder gegen Denver verloren haben. Die Sixers und Magic verkürzen in ihren jeweiligen First-Round-Matchups auf 1-2. Wir haben also Serien in diesen Matchups. Beim Matchup zwischen den Lakers und den Nuggets haben wir keine Serie. Ich würde sagen, dass die Serie durch ist. Kein Team kam in der NBA History jemals von dem 0-3 Rückstand zurück. Und diese Lakers werden das gegen diese Nuggets auf gar keinen Fall tun. Die Serie ist leider durch. Ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Aber die Nuggets, die werden das jetzt vermutlich im nächsten Spiel bereits klausen. Das ist mein Tipp. Warum die Lakers heute Nacht schon wieder verloren haben, werden wir in diesem Pod analysieren. Natürlich gibt es auch die Analyse zum Sixers-Spiel gegen die New York Knicks von heute Nacht. Das Spiel Cavs gegen Magic, da konnten wir nur das erste Viertel auf Playback kommentieren. Danach sind wir rübergewechselt zum Sixers-Spiel. Dementsprechend kann ich dieses Spiel auch nicht wirklich analysieren. Wir werden natürlich trotzdem einen Blick in den Boxscore werfen und uns die Advanced Stats mal etwas genauer anschauen. Wir beginnen mit Lakers-Nuggets, denn das Spiel lief bis vor wenigen Minuten noch. Bevor wir loslegen, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor.
Wer schon länger Hörer von Jeden Tag NBA ist, der hat bestimmt schon mal von Performance hier gehört. Sei es als Sponsor dieses Podcasts oder auch als Namensgeber meines Basketballteams, für das ich spiele hier in Berlin in der FBL zusammen mit Arne oder auch mit dem Sebi, der hier schon mal im Pod war. Performance machen in erster Linie sehr, sehr geile Sporttaschen, die ich mittlerweile auch schon seit 4 Jahren selber benutze in verschiedensten Größen. Ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden damit. Und jetzt gibt's auch einen Rucksack von Performance, den ich seit ein paar Wochen habe. Ich habe den auch aktuell hier im Ausland mit dabei und in der letzten Woche schon ausgiebig testen können und genauso wie von den Taschen bin ich sehr großer Fan. In erster Linie davon, wie das ganze Ding aufgebaut ist, also einfach perfekt organisiert. Genauso wie bei den Sporttaschen gibt es ein Schuhfach, es gibt ein Nassfach für nasse Sportklamotten, Handtücher oder dergleichen. Es gibt ein Laptopfach. Er ist super bequem zu tragen, sieht schlicht, aber trotzdem cool. Cool aus. Ich mag auch das Logo von Performance total, diese Tatze, also Bär von Berlin, wie Bär auf Englisch und dann Formance wie von Performance. Daher rührt der Name. Es gibt ein Ballnetz, das man außen noch dranhängen kann, weil zugegebenermaßen der Rucksack ist kleiner und ich habe ja auch, wenn ich früher hier schon von den Taschen geschwärmt habe, immer gesagt, dass ich meistens die XL-Tasche benutze, weil da einfach alles reingeht. Ich muss mir nicht überlegen, oh, tue ich da jetzt den Ball rein oder die Schuhe oder meine Faszienrolle oder meine große Trinkflasche, sondern das passt einfach alles rein. Ich schmeiße einfach alles rein, habe alles dabei, Ballpumpe, Tape, alles, was man so gebrauchen könnte beim Basketball oder beim Sport. Beim Rucksack, da passt natürlich nicht ganz so viel rein, aber ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass man den Ball draußen dranhängen kann ins Ballnetz oder dass man den Rucksack auch noch vergrößern kann. Also man kann da so einen Reißverschluss aufziehen und dann wird der Raum in der Tasche natürlich größer. Es gibt ein Geheimfach, das quasi dann an der Fläche ist, die an eurem Rücken dran ist. Gerade wenn ihr irgendwie unterwegs seid und ihr habt euren Reisepass dabei oder irgendwelche Dokumente, Bargeld, Handy, was weiß ich und ihr wollt nicht, dass das vielleicht in irgendwelchen Menschenmengen oder öffentlichen Verkehrsmitteln rausgeklaut werden könnte, wenn ihr mal gerade nicht aufpasst, dann packt ihr es einfach da rein, da kommt niemand dran. Finde ich auch sehr gut. Und genauso wie die Sporttaschen besteht auch der Rucksack zu 98% aus recyceltem Material. Also ist auch noch nachhaltig. Also ihr hört schon, ich kann das alles sehr, sehr empfehlen aus eigener Erfahrung. Ich habe die Taschen jetzt auch, wie gesagt, schon so lang, benutze die quasi täglich und die sehen noch aus wie neu. Qualität ist auch super. Torben hat auch für sein ganzes Basketballteam, das er coacht, einen Satz Taschen organisiert. Hat da das Vereinslogo drauf machen lassen. Das bietet Performance auch an. Also falls ihr euer Team vielleicht auch mit einem Satz Performance-Sporttaschen ausstatten wollt, dann ist es auch möglich. Und natürlich habe ich einen Deal für euch. Also grundsätzlich könnt ihr sowieso 100 Tage einfach testen. Wenn es euch nicht passt, zurückschicken, kriegt euer Geld zurück. Und mit dem Code JEDENTAGNBA, kleingeschrieben als ein Wort, bekommt ihr grundsätzlich 20% Rabatt und ihr bekommt sogar 30% Rabatt auf das Bundle, das Baller-Bundle von Performance. Da ist die Sporttasche drin in der von euch gewünschten Größe M, L oder XL und eben der gerade beschriebene Rucksack findet ihr unter performance.com/jeden-tag-nba. Dann seht ihr, was es da kostet. Ihr könnt euch das zusammenstellen. Ihr könnt eure Farbe auswählen zwischen Grau und Schwarz und bekommt eben noch 30% Preisnachlass auf das Bundle oder 20%, wenn ihr einfach nur eine Tasche oder einen Rucksack oder irgendwas anderes bei Performance bestellen wollt. Den Code und den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts.
Ja, die Nuggets setzen sich in Los Angeles mit 112 zu 105 gegen die Lakers durch, erhöhen damit auf 3-0 und sorgen mit diesem Sieg auch für die Vorentscheidung in dieser Serie. Vor dem Start der Playoffs habe ich auf Nuggets in 5 getippt. Aktuell sieht es eher nach Nuggets in 4 aus. Die Lakers haben sich wieder mal früh eine Führung rausgespielt, haben früh mit über 10 Punkten geführt und am Ende haben sie wieder mal diese Führung verspielt und können sich letztendlich nicht durchsetzen, können die Nuggets einfach nicht bezwingen. Die Nuggets so unglaublich abgezockt und ja, zeigen hier auch einfach eindrucksvoll in den ersten 3 Partien, warum sie Champ geworden sind, was einen Champion auch auszeichnet. Fangen wir doch einfach mal chronologisch im ersten Viertel an, denn da haben die Lakers ja wieder einen super Start erwischt. Die Lakers starten mit einem 8-0-Run in die Partie, führen früh 8-0. Die Nuggets strugglen mit Turnovern, hatten eine Turnover-Rate von über 20% zu Beginn der Partie, also haben in über als jedem fünften Angriff den Ball weggeschmissen. Die Lakers haben das teilweise gut verteidigt, waren vor allem in den Passing Lanes ziemlich aktiv. Es waren aber auch ein paar Unforced Turnovers dabei auf Seiten der Nuggets. Die Lakers konnten daraus einfach dann Kapital schlagen. Das haben sie gut gemacht. Lakers haben viel gepusht, gerade eben nach diesen Turnovers, haben also aus guter Defense einfache Offense kreieren können, haben auch dementsprechend viele Punkte in der Zone erzielen können mit Dunks, Layups aus Transition-Angriffen. Und es sah echt gut aus. Die Lakers konnten dann das erste Viertel mit einer 10-Punkte-Führung beenden, haben das erste Viertel mit 33 zu 23 gewonnen und dann kam zu Beginn des zweiten Viertels ein ganz wichtiger Stretch, denn das sind eben die Minuten, in denen Jokic dann erstmals Platz auf der Bank nimmt. Auch AD saß in dieser Phase bei den Lakers auf der Bank, das heißt, die Lakers wurden von LeBron angeführt in diesen Minuten. Jamal Murray stand auf Seiten der Nuggets auf dem Parkett und das ist ja kein Geheimnis. Die Non-Jokic-Minuten, die musst du einfach nutzen und das konnten die Lakers in dem Fall leider überhaupt nicht tun. Das lag dann vor allem auch an Aaron Gordon, denn der hat die Defense wirklich super geankert in den Non-Jokic-Minuten. Ist jetzt ja auch wieder kein Geheimnis, dass das ziemlich gut funktioniert mit Gordon auf der 5 gerade defensiv. Denn Jokic hatte zu Beginn auch Probleme mit AD. Jokic hat nämlich AD zu Beginn verteidigt. AD war ultra aggressiv. Gerade früh in der Partie konnte Jokic auch früh 2 Fouls anhängen. Das hat dazu geführt, dass Jokic aufpassen musste, wie er AD verteidigt. Die Nuggets mussten dann auch bereits im ersten Viertel schon ein bisschen die Matchups switchen. Peyton Watson durfte sich dann gegen Anthony Davis versuchen. Hat nicht so gut funktioniert aus Sicht der Nuggets. AD war auch hier einfach sehr aggressiv und hat Peyton Watson gerade im One-on-One einfach teilweise dominiert. Hat da gute Moves, gerade im Face-Up einfach kompromisslos vorbeigezogen. Auf ihn drauf gedankt auch einmal. Peyton Watson trotzdem mit einigen guten Plays. Dann vor allem aber in der Backline, wenn er nicht AD verteidigen musste, da hat er 2 Blocks gehabt. Das kennt man ja auch von ihm. Zurück zu diesem Stretch im zweiten Viertel. Da hat es dann eben mit Aaron Gordon in der Defense ziemlich gut funktioniert. Natürlich auch geholfen, dass AD in dieser Phase nicht auf dem Feld stand. Die Lakers haben sich da einfach schwer getan, dann ja gute Looks zu kreieren, komplett zum Ring durchzukommen. Shooting war bei beiden Teams lange ein Problem und unterm Strich sind die Quoten wirklich erschreckend schwach. Diese Partie von draußen zumindest. Die Nuggets waren nur 5 von 28 von jenseits der Dreierlinie. Die Lakers 4 von 25, also 18% und 16% Dreierquote für die beiden Teams. Und ohne AD ging dann einfach offensiv nicht viel, weil der war heute eindeutig der beste Laker in der Offense. Als Jokic dann wieder eingewechselt wurde im zweiten Viertel, hat man dann auch viel Zone gespielt, was auch ganz gut funktioniert hat. Man hat natürlich auch Zone gespielt, um Jokic ein bisschen zu schützen. Er hatte, wie gesagt, 2 Fouls, die er sich bereits im ersten Viertel abgeholt hatte und das war wirklich sehr effektiv, die Zone. Die Lakers haben zwar hin und wieder mal scoren können, haben natürlich mit AD und LeBron auch Spieler, die eine Zone grundsätzlich knacken können, die da grundsätzlich wissen, was zu tun ist. Problematisch war eben, dass die Lakers von draußen nicht gefährlich waren, dass da zu wenig gefallen ist und dann ist der Zone ja wieso immer ein probates Mittel, wenn von draußen nichts geht. So konnte man dann eben Jokic ganz gut beschützen. Jokic hatte zu Beginn der Partie schon Schwierigkeiten, gerade AD One-on-One zu verteidigen, aber vor allem auch, wenn die Lakers dann ins Pick-and-Roll gegangen sind mit LeBron und Anthony Davis. Die Lakers hatten doch immer wieder Plays dabei, die ganz gut funktioniert haben. Über die gesamte Serie schon war das ja auch immer so, ja, so ein Ding, dass wenn die Lakers halt Plays laufen, dass es dann meistens offensiv ganz gut funktioniert. Dann haben sie aber auch wieder Phasen, wo sie offensiv so ein bisschen coasten und freelancen. Das hat dann auch in dieser Partie eher nicht so gut funktioniert. LeBron AD Pick and Rolls hat man auch oft schön vorbereitet. Erstmal mit einem Offball-Screen für LeBron, dann Handoff von AD zu LeBron und dann ist AD zum Korb abgerollt. LeBron konnte dann sein Playmaking ausspielen. Da hatte halt Jokic schon Probleme, das Ganze zu verteidigen. Aber man hat da eben mit der Zone auch gute Konter gefunden, um Jokic da aus diesen Actions weitestgehend rauszuhalten. Austin Reeves auch mit ein paar guten Drives, gerade in Halbzeit 1, am Ende 22 Punkte für Austin Reeves in dieser Partie. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Nuggets sich offensiv ja schwer getan haben. Die waren lange Zeit wirklich nicht effizient in der Offense. Turnovers waren eben ein Problem. Dazu ging bei den Nuggets von draußen auch relativ wenig. Nikola Jokic war jetzt nicht ultra aggressiv. Jamal Murray hat zwar ein paar Jumper getroffen, hat den Pick and Roll immer wieder gute Aktionen gehabt, kam an seine Spots. Wobei ich finde, dass Gabe Vincent da auch gut gegen ihn gearbeitet hat. Er hat es ihm schon schwer gemacht, aber Murray konnte dann trotzdem häufig gegen Gabe Vincent finishen, weil er einfach auch größer ist, länger ist und diese Size an diesem Matchup auch gut ausspielen konnte. Was die Nuggets Offense aber am meisten gejuiced hat und auch der Grund war, warum die Nuggets dann zur Halbzeit nur mit 4 Punkten hinten lagen, obwohl jetzt nicht so super viel rund lief offensiv, waren Offensiv-Rebounds. Die Nuggets haben am Ende der Partie eine Offensiv-Rebound-Rate von 32% gehabt. Das ist hier wahrscheinlich auch der entscheidende Faktor gewesen in dieser Partie. Turnover-Rate war zu Beginn der Partie extrem hoch. Am Ende kommen die Nuggets bei 13% Turnover-Rate raus. Die Lakers haben eine super Turnover-Rate gehabt von 7%. Beide Teams haben nicht gut getroffen aus dem Feld. Nuggets mit einer E-Field-Goal-Percentage von 52%, genauso wie die Lakers. Auch die kommen am Ende bei 52% raus. Und dann ist es eben das Possession-Game gewesen. Dazu kamen die Nuggets auch noch häufiger an die Freiwurflinie. Und ja, was die Offensiv-Rebounds angeht, da sticht eben ein Spieler besonders hervor. Aaron Gordon war da nicht zu stoppen heute im offensiven Brett, hat 5 Offensiv-Rebounds geholt. Auch Nikola Jokic mit 5 Offensiv-Rebounds, aber gerade in Halbzeit 1 hat Aaron Gordon da teilweise schon echt gebeastet. 29 Punkte am Ende der Partie für Aaron Gordon, hat da einige Plays gefinisht im Dunker-Spot, wenn die Nuggets penetriert sind in die Zone, meistens Jokic oder Murray, und dann wurden da einfach schöne Assists gespielt zu Aaron Gordon. Meistens kam die erste Hilfe der Lakers, die zweite kam nicht, also das Crackdown dann runter zu Gordon hat oft gefehlt, was zu leichten Punkten geführt hat. Aaron Gordon hat auch dann Mismatches immer wieder mal attackieren können, gerade wenn die Lakers small gespielt haben und er von D'Lo oder ja anderen kleineren Guards, Reeves zum Beispiel, mal im Cross-Matchup beteiligt wurde, hat er das auch wirklich gut ausnutzen können. Das war so ein bisschen die Story der ersten Halbzeit. Turnovers der Nuggets, Offensiv-Rebounds halten sie im Spiel. Und dann im dritten Viertel haben die Lakers irgendwann völlig die Kontrolle über diese Partie verloren. Die sind auseinandergefallen. Man hat es auch gemerkt. Ich habe auch auf Playback dann schon früh gesagt, boah, ich glaube, das war's jetzt. Die Lakers, die brauchen jetzt wirklich einen Run. Die müssen jetzt die Kontrolle wieder zurückgewinnen, denn plötzlich haben die Lakers sich auch einige Turnovers geleistet. Ich habe gerade eben die Turnover-Rate genannt. Die war am Ende zwar top bei LA, aber es waren eben costly Turnovers zum falschen Zeitpunkt. Das hat dann dazu geführt, dass die Nuggets zu einfachen Punkten kamen. Ich habe gesagt, in Halbzeit 1 kamen die Lakers viel in Transition, weil sie eben Turnovers forciert haben. Am Ende haben die Lakers eine Transition Frequency von 19%. Das ist gut, das ist sogar ziemlich gut, aber es reicht dann eben nicht, weil die Nuggets auch einfach mehr Freiwürfe hatten, weil die Nuggets mehr Offensiv-Rebounds geholt haben, und im dritten Viertel und ab dem dritten Viertel kamen die Lakers auch gar nicht mehr so viel in Transition. Hat man Layups gesmoked, auch hier LA mit guten Quoten am Ring. 74% am Ende, Nuggets sogar noch besser mit 78%, aber die Lakers haben sich dann einfach zu viele Fehler erlaubt, indem sie Bälle weggeschmissen haben, Layups nicht reingemacht haben, keine Stops geholt haben. Die hatten 10, da verteidigen sie gut, sie rotieren gut, vom Prozess her ist das in Ordnung in der Defense, und am Ende holt man den Rebound nicht, und das killt dich dann einfach. Es ist dann einfach insgesamt zu viel. Also du kannst nicht anfangen, Turnovers zu produzieren, nicht zu rebounden, Layups nicht reinzumachen, die Würfe von draußen gar nicht treffen. Klar, das kontrollierst du, da kannst du nicht wirklich kontrollieren, du nimmst halt die offenen Würfe, wenn die fallen, cool, wenn nicht, dann hast du halt einfach ein bisschen Pech gehabt, weil die Sachen, die sie kontrollieren konnten, wie eben vor allem das Rebounding-Verhalten in der Defense, das war einfach zu wenig. Da waren die Nuggets dann einfach zu stark, und das war für mich dann unterm Strich auch eben, wie gesagt, der Knackpunkt in dieser Partie. Michael Porter Jr., gerade auch in der zweiten Halbzeit, im dritten Viertel, hat er dann begonnen, richtig tolle Pässe zu spielen. Er hat am Ende zwar nur 3 Assists gespielt, für seine Verhältnisse trotzdem relativ viel, aber er hat es einfach super gemacht. Also es waren High-Value-Assists, dann oft zu Aaron Gordon für Dunks, Layups, hat meistens die richtige Entscheidung getroffen. Michael Porter auch gerade hinten raus in der Partie mit richtig krassen Midrange-Jumpern, die contested waren, aber auch hier Nuggets einfach mit super viel individueller Qualität. Wir haben Gordon mit 29 Punkten, Michael Porter mit 20 Punkten, Jokic mit 24 Punkten, Murray mit 22 Punkten. Ja, wenn halt 4 der 5 Starter 20 Punkte machen, das spricht halt einfach auch dann irgendwo für diese ja, Ausgewogenheit in der Starting-Lineup. Da kann einfach jeder auf einem ganz hohen Niveau zocken, liefern, wird seine Momente haben in den Playoffs. Und bei den Lakers, ja, sah das ein bisschen anders aus. Die waren sehr abhängig von Anthony Davis und haben auch einfach nicht sich diese einfachen Punkte rausspielen können in entscheidenden entscheidenden Situationen. Im vierten Viertel war das dann viel AD, bekommt den Ball auf dem Elbow und die Nuggets wissen ganz genau, was kommt. Das ist einfach AD jetzt One-on-One spielen wird. Das heißt, sie können von überall ja diggen, können helfen, machen es eng und da musste AD da irgendwie viel forcieren. Ganz zum Schluss hat AD dann auch gar nicht mehr viel gemacht im vierten Viertel. Hat nur einen Punkt gemacht, zumindest bevor das Spiel dann wirklich auch durch war. Vielleicht hat er noch in den letzten 50 Sekunden nochmal Punkte erzielt, aber zumindest in der Zeit, als das Spiel noch nicht ganz durch war, also in der Competitive Portion von dem Spiel, hatte AD nur einen Punkt im vierten Viertel. Die Lakers haben es noch gar nicht geschafft, ja, diese Nuggets Defense dann wirklich unter Druck zu setzen. Das war sehr offensichtlich. Die Lakers haben, so hat es auf mich gewirkt, dann irgendwann noch relativ früh einfach aufgegeben. Dieses Spiel abgehakt. D'Lo, Totalausfall in dieser Partie. D'Angelo Russell hat in dieser Partie einen Donut aufgelegt. 0 Punkte für D'Lo, minus 6 in seinen Minuten. War 0 von 7 aus dem Feld, 0 von 6 von draußen in 24 gespielten Minuten. 2 Assists, 1 Turnover und als die Lakers noch ja, so eine Punchers Chance hatten in dieser Partie, hat D'Lo halt einfach zweimal Pull-Up-Dreier in Transition genommen, wo ich mich einfach frage, warum? Also warum nimmt D'Lo, der noch keinen Wurf getroffen hat, jetzt contestete Pull-Ups in Transition? Kann ich nicht nachvollziehen. Ich frage mich auch, warum steht er überhaupt auf dem Feld? Klar, die Alternativen der Lakers sind jetzt nicht überragend, aber gib mir lieber Gabe Vincent, gib mir sogar lieber Taurean Prince dann als D'Lo, der einfach ja nichts gemacht hat offensiv, der keinen Wurf getroffen hat, der schlechte Entscheidungen getroffen hat. Also es war einfach Totalausfall von D'Angelo Russell und unterm Strich war das dann eine Machtdemonstration auf eine Art von den Nuggets. Gefühlt wieder keine Top-Partie von Denver. Jokic zwar mit einer guten Statline, aber für seine Verhältnisse, wenn man sich dann diese 24 Punkte, 15 Rebounds und 9 Assists anschaut, bei guten Quoten, 9 von 13 aus dem Feld, da denkt man sich halt eher, ja, halt normaler Arbeitstag für Nikola Jokic, war jetzt nichts völlig Verrücktes und trotzdem haben die Lakers am Ende chancenlos gewirkt. Ich hatte dann nicht mehr das Gefühl, dass die Lakers irgendwie eine Chance haben, dieses Spiel noch zu drehen, als sie die Führung abgegeben haben und die Nuggets sind ja einfach das bessere Team, haben sie in allen entscheidenden Momenten dann auch gezeigt. Ja, Spiel 2 war natürlich sehr, sehr knapp, wenn Murray den Wurf trifft, dann steht es hier erst 2-1, aber er hat den Wurf getroffen, die Nuggets führen 3-0 und damit ist die Serie auch durch. Wir können noch einen Blick auf die Advanced Stats werfen, bevor wir dann zum nächsten Spiel kommen. Rebounds angesprochen, sehr großes Thema, genauso wie die Freiwurfrate, bei der die Nuggets auch überlegen waren. Im Offensivrating kommen die Nuggets am Ende bei 115 raus, durchschnittlich, die Lakers nur bei 109. Das reicht dann nicht, um die Denver Nuggets zu schlagen. Beide Teams haben auch wenig Würfe von draußen genommen, also Frequency bei den Dreiern, also waren die Nuggets im 13. Percentile, die Lakers im 6. Percentile. Nuggets haben 28 Dreier genommen, die Lakers 25 Dreier. Am Ring haben beide Teams gut getroffen, im Halbfeld waren die Nuggets effizienter als die Lakers. Sie waren nicht top, also die Lakers haben da auch, wie gesagt, phasenweise ordentlich verteidigt, haben sich bemüht. AD hat Nikola Jokic auch viel im One-on-One verteidigt, man musste da nicht ständig doppeln und AD hat da auch einen ganz guten Job gemacht. Jokic ist ja nicht völlig ausgerastet in dieser Partie, stoppen kannst du ihn eh nicht. Nuggets am Ende mit einem 94er Offensivrating im Halbfeld, Lakers mit einem 87er Rating, das ist natürlich auch kein guter Wert. 20. Percentile Transition hat die Lakers Vorteile, höhere Frequency, waren effizienter, aber ja, Possession Game hier eben entscheidend und die Lakers haben einfach keine Kontrolle gewonnen ums defensive Brett und damit sind wir, glaube ich, durch mit dieser Partie und können zum nächsten Spiel kommen. Sixers gegen New York, bislang eine unglaublich unterhaltsame Serie gewesen. Heartbreak für die Sixers in Spiel 2. Spiel 1 war ja auch schon ziemlich dramatisch mit der Embiid-Verletzung. Führung verspielt, Spiel 2 auch eine Führung verspielt und das auf eine sehr dramatische Art und Weise. Heute setzen sich die Sixers durch mit 125 zu 114. Ganz wichtiger Sieg. Auch hier hätten sie verloren, wäre die Serie durch gewesen und so haben die Sixers noch eine Chance, auch wenn man die Knicks vermutlich favorisieren muss, weil sie eben 2-1 führen und Homecourt Advantage haben. Und dass die Sixers dieses Spiel heute Nacht gewonnen haben, haben sie vor allem einem Mann zu verdanken. Joel Embiid mit 50 Punkten in dieser Partie, 13 von 19 aus dem Feld, hat 21 Freiwürfe gezogen, 19 getroffen, hat 5 seiner 7 Dreier reingeknallt. Phänomenales Spiel von Joel Embiid. Der Typ spielt auf einem Knie. Nach der Partie kam raus, dass Joel Embiid aktuell an einer Bell-Lähmung leidet. Ich muss vorhin auch erstmal googeln, was das ist. Das ist ein plötzlich auftretendes Schwächegefühl auf einer Seite des Gesichts und dadurch ist einfach, ja, bei Embiid jetzt in dem Fall die linke Seite des Gesichts einfach gelähmt. Also bei ihm ist es anscheinend milde, aber euch ist wahrscheinlich aufgefallen, dass er sein linkes Auge halt einfach gar nicht bewegt. Also er blinzelt nicht mal mit dem linken Auge. Wenn er mit rechts blinzelt, passiert links überhaupt nichts. Und da wurde auch schon viel spekuliert in den letzten Tagen, was ist los mit Embiids Auge? Es war klar, irgendwas stimmt nicht. Man hatte vermutet, dass er da irgendwie die Hand, den Finger von Isaiah Hartenstein in Spiel 1 aufs Auge bekommen hat oder ins Auge und deswegen eben Probleme mit dem Auge hat. Hat bei Interviews auch immer den Kopf unten gehabt, hat Sonnenbrillen getragen, damit man sein Gesicht nicht sieht. Und jetzt nach Spiel 3 kam eben raus, dass er ja einfach gerade gelähmt ist auf der linken Gesichtsseite. Ich finde es wirklich richtig, richtig beeindruckend, was Joel Embiid aktuell in diesen Playoffs abreißt mit diesen ganzen Verletzungen. Und ich meine, was ist das schon wieder? Er hat immer irgendwelche Freak-Injuries. Jetzt plötzlich ist er gelähmt im Gesicht. Also wie viel Pech kann jemand haben? Und was er einfach zeigt, wie er dieses Team trägt und diese Willensstärke auch von ihm, da draußen sein zu möchten, trotz der Verletzungen und so abzuliefern, finde ich so beeindruckend. Und ich habe Joel Embiid gerade für seine Playoff-Performances in den letzten Jahren immer wieder kritisiert. Ich war super enttäuscht. Letztes Jahr, nachdem er in Spiel 6, in Spiel 7 die Sixers nicht zum Sieg tragen konnte gegen die Celtics. Und er hatte bislang noch nicht diesen einen krassen Postseason-Run. Aber das, was er dieses Jahr zeigt mit diesen Verletzungen, finde ich so stark und davor habe ich wirklich größten Respekt. Und das heute, das war einfach eine historische Performance von ihm. 50 Punkte mit diesen Verletzungen, das ist, also es macht eigentlich keinen Sinn, dass er in dieser Verfassung dazu in der Lage ist, 50 Punkte gegen diese Knicks-Defense aufzulegen, die unglaublich physisch spielen und da trotzdem ja Mittel und Wege findet, obwohl er humpelt, obwohl er auf einem Knie spielt, obwohl er einfach gelähmt ist auf einer Seite des Gesichts, so zu performen. Einfach nur wow. Tyrese Maxey auch wieder mit einem richtig guten Spiel. 25 Punkte für Tyrese Maxey, 7 Assists, 9 von 21 aus dem Feld. Und auf Seiten der Knicks hat Jalen Brunson alles versucht, um die Niederlage abzuwenden. Jalen Brunson mit 39 Punkten, 13 Assists, 13 von 27 aus dem Feld. Das war hier heute wirklich das Duell der Stars. Am Ende mit dem besseren Ende für die Philadelphia 76ers. Das Spiel war lange sehr, sehr eng. Die Knicks haben das erste Viertel mit 2 Punkten gewonnen. Das zweite Viertel mit 1 Punkt, ging also mit einer 3-Punkte-Führung in die Halbzeit. Ich hatte gar kein gutes Gefühl dafür, wie das Spiel ausgehen wird. Sixers sahen ganz ordentlich aus, aber auch die Knicks, die ja, wie gesagt, knapp geführt haben, befanden sich in einer guten Position. Also es war für mich völlig offen. Der entscheidende Stretch kam dann wohl im dritten Viertel. Bis dahin hatten beide Teams immer wieder mal geführt. Die Knicks führten mal mit 5 Punkten. Das war die höchste Führung der Knicks. Dann konnten sich die Sixers im dritten Viertel eine 5-Punkte-Führung erarbeiten und dann auch einen richtigen Run starten. Da ist Embiid völlig durchgedreht. 4 Dreier in Folge für Philly. 3 davon von Embiid. Und dann hat man da schnell mit 10 Punkten geführt. Die Knicks haben dann auch geantwortet. Aber es war so der Knackpunkt in der Partie, als die Sixers sich absetzen konnten. Und danach haben sie die Führung auch nie wieder verspielt. Lass uns trotzdem so ein bisschen chronologisch anfangen. Zu Beginn der Partie hat mir das Rebounding-Verhalten der Sixers wieder richtig gut gefallen. Gegen die Knicks ist das einfach oft der entscheidende Faktor. Du darfst dieses Team einfach nicht biesten lassen am offensiven Brett. Am Ende haben die beiden Teams fast dieselbe Offensiv-Rebound-Rate, die Knicks mit 33% Offensiv-Rebound-Rate, Philly mit 32%. Und zu Beginn der Partie konnten die Sixers die Knicks weitestgehend vom offensiven Brett fernhalten. Die Knicks hatten dann im Verlauf der Partie immer mehr Offensiv-Rebounds, aber unterm Strich war das eben heute kein großes Problem in der Partie. Knicks mit 18 Second-Chance-Points, Philly mit 12 Second-Chance-Points. Was neben dem guten Rebounding der Sixers früh in der Partie aufgefallen ist, war, dass Kelly Oubre 5 schnelle Punkte erzielt hatte. Kelly Oubre war sehr aggressiv zu Beginn der Partie und das war ja bislang ein großes Problem für die Sixers in dieser Serie, dass vom Supporting Cast einfach zu wenig kam. Die Knicks konnten sich ja komplett auf ihre Rollenspieler verlassen. Jalen Brunson hat gestruggelt bei seinem eigenen Scoring, bei der Effizienz in der Offense, aber die Rollenspieler waren da, um das eben zu kompensieren und Brunson da auch ein Stück weit aufzufangen, während die Sixers ja wirklich nur von Embiid und Maxey gelebt haben. Kyle Lowry hatte 18 Punkte in Spiel 1, aber ansonsten ja kam viel zu wenig von den Rollenspielern und jetzt hier Oubre mit einem guten Start in Spiel 3. Auch Tobias Harris hat ein paar schnelle Punkte erzielen können. Das war schon mal ein ganz gutes Zeichen für Philly, dass Embiid und Maxey Hilfe bekommen werden beim ersten Heimspiel in dieser Serie. Sixers haben außerdem die Rotation auch ein bisschen umgestellt. Buddy Hield war zwar wieder der erste Guard, der von der Bank eingewechselt wurde. Buddy Hield hat aber in dieser Partie nur 3 Minuten gespielt. Danach 3 Minuten von Buddy Hield hatte Nick Nurse genug gesehen und dann war Campaign Time angesagt. Ich habe es mir ja schon nach Spiel 2 gewünscht, dass man Campaign mal eine Chance gibt, wenn Buddy Hield einfach keine gute Serie spielt. Generell enttäuscht bei den Sixers, bekommt nicht genug Würfe hoch und wenn er nicht die Würfe nimmt und trifft, dann hält sich sein Wert für dieses Team einfach stark in Grenzen und Campaign, der war so ready. Es war Instant Offense, Offense von der Bank. Der hat Dreier genommen, der hat 8 Punkte in ein paar Minuten erzielt. Am Ende hat er in seinen 15 Minuten 11 Punkte erzielt, 3 Assists gespielt, war 4 von 7 aus dem Feld und 3 seiner 4 Dreier getroffen. Er bringt einfach ein bisschen On-Ball-Juice mit und er hat auch keine Angst, diese Würfe zu nehmen, und das haben die Sixers gebraucht, gerade weil Maxi auch einen langsamen Start erwischt hat in die Partie, hat sich ein bisschen schwer getan reinzukommen, und deswegen hat es den Sixers sehr gut getan, dass die Rollenspieler heute ganz gut performt hatten. Wir hatten auch insgesamt eine ziemlich wilde erste Halbzeit. Wir hatten viele Replays, wir hatten Offensiv-Fall von Embiid, das wurde sich angeschaut, um zu überprüfen, ob es ein Flagrant One war. Da ja, wollte er einfach so mit dem Schwimmer-Move an Hartenstein vorbeikutten, also so die Hand über ihn, und hatten dann mit dem Knie da erwischt, wo es bei Männern dann oft ziemlich weh tut, war aber kein Flagrant. Danach gab es aber eine Szene, wo Embiid so einen Bump kassiert hat von OG Anunoby, ist zu Boden gefallen und dann ist der Ball bei Mitchell Robinson gelandet. Der wollte dann hochgehen zum Korb und Embiid hat dann Mitchell Robinson einfach an den Beinen festgehalten, und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das ein Flagrant 2 sein wird, weil ihr müsst euch vorstellen, Embiid auf dem Boden, Mitchell Robinson springt und Embiid hält einfach seine Füße fest, so, und das ist einfach super gefährlich, kein Basketball-Play, unnecessary, excessive, da kann einiges schief gehen. Zach Sarber hat da aber einfach ein Auge zugedrückt und hat Embiid nur ein Flagrant 1 gegeben. Embiid war auch grundsätzlich ein bisschen frustriert mit den Pfiffen gegen ihn, mit den No-Calls aus seiner Sicht gegen ihn, und hat das dann in dieser Szene ein bisschen rausgelassen. Ich fand, das war schon dirty von ihm. Das darf ihm nicht passieren. Er kann Mitchell Robinson ja da nicht in so eine gefährliche Situation bringen, egal wie frustriert er ist. Mitchell Robinson hat sich dann auch in der anderen Szene später im Spiel verletzt und kam dann nicht mehr zurück in die Partie. Embiid hatte dann durch das Flagrant 1 Foul gegen Mitchell Robinson, durch das Offensiv-Foul gegen Hartenstein und ein Offensiv-Foul gegen Mitchell Robinson, wo er so versucht hat, mit dem Eurostep zum Korb zu kommen. 3 Fouls im dritten Viertel. Foul Trouble war auch ein Problem auf Seiten der Knicks. Beide Bigs, also Hartenstein und Mitchell Robinson, hatten bereits in Halbzeit 1 3 Fouls eingesammelt. Embiid war sehr aggressiv am linken Lowblock. Da fühlt er sich ja am wohlsten. Hat von dort im Face-Up teilweise wirklich gebeastet. Entweder die Jumper genommen oder mit Drives zum Korb dann Akzent setzen können. Viele Fouls auch gezogen. 21 Freiwürfe am Ende für den amtierenden MVP. Die Knicks kamen zu Beginn der Partie viel über Transition. Wie gesagt, Offensiv-Rebounding war erstmal nicht so ein großer Faktor. Trotzdem haben die Knicks geführt. Da hatten sie im ersten Viertel so um die 25% Transition Frequency. Absoluter Topwert. Also jeder vierte Angriff fand in Transition statt. Und da hat mir wie immer Josh Hart sehr gut gefallen. Der kann eben, weil er ein guter Rebounder ist, ja, so Rip-and-Go-mäßig oft die Transition einleiten oder selbst Coast-to-Coast gehen. Er hat jetzt in dem Spiel gar nicht so oft selbst gefinished in Transition. Er hat aber Paint-Touches generiert und dann rausgekickt zu Shootern. Die Knicks haben einen heißen Start erwischt von draußen, während die Sixers gestruggelt haben aus der Distanz. Und Hart hat da einfach oft ja so Punch-and-Spray-Zone attackieren, rauskicken für hochprozentige Looks gesorgt, hat die generiert. Das tat der Knicks-Offense wirklich sehr, sehr gut. Und Jalen Brunson hat früh in der Partie gezeigt, dass er heute einen guten Tag erwischt hat. Es war, wie ich vorhin ja schon erwähnt hatte, ein ziemlich gutes Spiel von Jalen Brunson. Das ist eine Untertreibung. Das war ein richtig gutes Spiel von Jalen Brunson. 39 Punkte, 13 von 27 aus dem Feld, plus 13 Assists. Ja, warum lief es für Jalen Brunson heute in diesem Spiel besser als in den ersten beiden Spielen im Madison Square Garden, wo er sich schwer getan hat gegen die Länge der Sixers, gegen die Rim Protection von Joel Embiid? Er hat heute unglaublich viele Screens rejected. Hartenstein war wieder, wie auch vor allem in Spiel 2, einfach in sehr viele Actions involviert, und da ist man viele Handoffs gelaufen, die dann zu Pick-and-Rolls wurden, Rescreens gestellt, und Brunson hat auch hin und wieder erstmal Off-Ball die Possession gestartet, bekam dann einen Screen, der Ball war bei Hartenstein, Handoff gespielt, und dann konnte er eben attackieren. Natürlich hatten die auch die klassischen Spread-Pick-and-Rolls mit dem Center als Screener und Hartenstein als Ballhändler, und ja, da hat er einfach oft die Pick-and-Rolls gut vorbereitet, mit guten Moves, Hesitations, Antäuschungen, den Gegner so ein bisschen verladen können, den Screen nicht angenommen, sondern sofort dann zum Korb gezogen, und das hat dazu geführt, dass er den Verteidiger oft ja so ein bisschen abhängen konnte, sich genug Separation verschaffen konnte. Er kam an seine Spots und hat dann gut gefinished, gerade auch ja so aus der geliebten Mitteldistanz, aus der kurzen Mitteldistanz, hatte er natürlich auch Aktionen, wo er einfach gezeigt hat, ja, was für ein Pick-and-Roll Maestro er inzwischen auch ist. Hostage-Dribbles, Snake-Dribbles, das ganze Paket, und insgesamt war ein brutal starkes Spiel von Jalen Brunson. Man muss halt auch sagen, dass auf der anderen Seite sich die Rollenspieler der Knicks schwer getan haben. Also es war lange Zeit eine Partie, wo da relativ wenig kam. Am Ende sieht es gar nicht so schlecht aus. OG mit 17 Punkten, 7 von 11 aus dem Feld, war vor allem von draußen heute ziemlich erfolgreich, 3 von 4. Josh Hart war lange, finde ich, relativ unauffällig unauffällig, was sein Scoring angeht. Beendet die Partie trotzdem mit 20 Punkten, effizienten 20 Punkten von 16 aus dem Feld, 4 von 8 Dreiern, 6 Assists außerdem für Josh Hart, Hartenstein mit 14 Punkten, wieder super Chemie mit Jalen Brunson, Dump-Offs und Cuts, wenn Brunson zum Korb gezogen ist, wo dann Hartenstein den patentierten Push-Shot auspacken konnte. Dante DiVincenzo fällt da aber auf jeden Fall ziemlich ab. Der hat nämlich nur 5 Punkte erzielt, 0 von 3 von draußen, 2 von 7 aus dem Feld. Deuce McBride heute mit 8 Punkten, Bogdanovic 5 Punkte von der Bank und Precious Achiuwa durfte dann ein paar Minuten aufsaugen, weil Mitchell Robinson und Hartenstein in Foul Trouble waren und Robinson sich ja auch noch verletzte in der Partie. Hat ja defensiv vor allem ganz solide gemacht, finde ich, Achiuwa. Aber es war heute schon sehr viel Jalen Brunson und der konnte einfach dann nicht ganz das matchen, was Embiid fabriziert hat in der Offense. Ich würde sagen, wir gehen einmal wieder zurück ins dritte Viertel zu diesem Run. Die Sixers sind da sehr viel Double Drag gelaufen, also 2 Screens für den Ballhändler nacheinander. Oft war das so, dass Tyrese Maxey, der Ballhändler war, erstmal ein Screen von Kyle Lowry bekommen hat. Kyle Lowry ist dann einfach Richtung Wing gecuttet nach seinem Screen und dann sind Embiid und Tyrese Maxey ins Two-Man-Game gegangen. Durch diesen ersten Screen von Lowry, ja, musste sich der Verteidiger Maxey erstmal um diesen Screen so ein bisschen kämpfen. Das war dann ein kleiner Vorteil für Maxey und Embiid und Maxey haben dann einfach ja immer wieder gute Würfe rausspielen können und dass Embiid dann in dieser Phase 3-3 in Folge reinknallt nach Pick-and-Pop-Situation in erster Linie. Ja, das war schon ziemlich geil. Natürlich werden die Sixers nicht in jedem Spiel so krasse Quoten aufweisen können. 50% Dreierquote, 15 von 30 aus dem Feld. Aber ey, die Knicks, die waren auch 13 von 29 von draußen, also 45%, nicht viel schlechter. Deswegen möchte ich jetzt das nicht nur auf Shooting-Luck schieben, dass die Sixers sich hier heute durchsetzen konnten. Denn man hat dann auch noch über andere Wege sich gute Würfe rausspielen können. Die Knicks haben dann auch hin und wieder die Pick-and-Rolls geswitcht. Das hat man in den ersten beiden Partien sehr selten gesehen. Und dann konnte Embiid kleinere Spieler attackieren. Hat mir da auch echt gut gefallen, weil er das kontrolliert gemacht hat. Müsst ihr euch so vorstellen, nach dem Pick-and-Roll auf Top, Embiid dann Richtung Freiwurflinie gegen das Mismatch, hat da den Ball gefordert, hat ihn dann meistens von Tyrese Maxey bekommen und hat den Ball dann einfach kontrolliert auf den Boden gesetzt, ohne einen Turnover zu begehen, ohne irgendwie einen Offensiv-Foul zu committen und hat dann einfach am Ring auch ein paar Mal nach Drives gut gefinisht. Das fand ich ziemlich stark. Er hatte auch ein paar gute Pässe. Kelly Oubre dann einmal auch so von at the nail aus bedient, als er zum Korb gecuttet war. Das war schon ziemlich gut und Tyrese Maxey, über den haben wir bislang relativ wenig gesprochen, hatte wie gesagt jetzt nicht so einen guten Start in die Partie, aber auch in dieser Phase hat Tyrese Maxey einfach Plays gemacht. Also zum einen das Playmaking mit seinen 7 Assists, hat Embiid da immer schön in Szene gesetzt, hat dafür gesorgt, dass Embiid den Ball auch bekommt, wenn er ein Mismatch hatte, wenn er frei war im Pick and Pop. Und Tyrese Maxey hat aber auch selbst sich seine Würfe dann kreieren können, wenn die Knicks dann geswitcht haben, war Maxey vor allem wirklich stark gegen die Switches. Also hat Hartenstein da ein paar Mal wirklich off the dribble gekocht. Precious Achiuwa musste ein paar Mal anglauben. Natürlich haben wir auch den Stepback gesehen von Tyrese Maxey. Und das ist einfach, ja, unterm Strich eine überragende Serie von Maxey bislang. Und dadurch, dass die Sixers Stars noch Hilfe bekommen haben heute vom Supporting Cast und man das defensive Brett einigermaßen kontrolliert hat, das Possession Game kontrollieren konnte, reicht es hier für den Sieg in Spiel 3. Wir werfen auch nochmal einen Blick auf die Advanced Stats. Insgesamt waren beide Teams wirklich effizient offensiv. Das war in erster Linie auch dem heißen Shooting beider Teams geschuldet. Die Knicks mit einem Offensivrating von 125, die Sixers mit einem 139er Offensivrating, E-Field Goal Percentage 66%, Knicks mit 56% Effective Field Goal Percentage, Sixers mit viel mehr Freiwürfen als die Knicks. Sixers haben 33 Freiwürfe genommen, 28 davon getroffen, die Knicks nun mit 19 Freiwürfen und haben da auch ein bisschen was liegen lassen, waren nämlich nur 13 von 19 von der Freiwurflinie. Auch das hat eine wichtige Rolle gespielt aus Sicht der Sixers und da war Embiid eben auch sehr dominant teilweise, hat am Ende auch noch ein paar Freiwürfe geschenkt bekommen, weil die Knicks halt fallen mussten, um die Uhr anzuhalten, aber hat ja schon angesprochen, dass mir die Drives auch gefallen haben. Vom Left Block, from the Nail war das auch echt gut und im Halbfeld waren die Sixers halt wieder mal besser. Das war ja auch schon in den ersten beiden Spielen so, dass die First Shot Offense der Sixers einfach ja besser aussah, effizienter war und dass die Knicks in erster Linie auch ja über ihre Willensstärke, über die Offensiv-Rebounds dann die Siege noch rausgrinden konnten. Heute 125er Offensiv-Rating von Philly im Halbfeld, das ist wirklich ein absoluter Top-Wert. Knicks war nicht schlecht, aber halt deutlich schlechter als Philly, wieder mal 101er Offensiv-Rating im Halbfeld. Die Knicks waren effizienter in Transition, die Sixers ja konnten aber auch dafür sorgen, dass die Knicks dann nach dem ersten Viertel nicht mehr ganz so häufig in Transition kamen. Die hatten eine Frequency von 17% in Transition, Philly sogar mit 19%. Knicks waren halt effizienter in Transition, aber dadurch, dass die Sixers jetzt auch keine allzu großen Probleme mit Turnover waren, hatten die Knicks jetzt nicht so häufig die Gelegenheit, in Transition zu gehen. Fast Break Points am Ende 16 zu 11 für New York, aber das reicht dann einfach nicht, um, wie gesagt, diese Gala-Performance, diese Monster-Performance von Embiid zu kontern. Mich freut sehr, dass wir hier jetzt eine Serie haben. Alles noch drin für die Sixers. Das nächste Spiel ist gefühlt wieder ein Must-Win. Also du kannst eigentlich nicht mit 3-1 zurück in den Madison Square Garden fahren. Und ich kann es kaum abwarten, bis Spiel 4 anfängt. Wir werfen nochmal einen Blick in den Boxscore. Next Starter haben wir besprochen. Bank eigentlich auch schon bei den Sixers. Hatte ich ja erwähnt, dass Campaign heute einen Scoring-Punch von der Bank geliefert hat. Ich denke, den werden wir statt Buddy Hield in der nächsten Partie wieder in der Rotation sehen. Paul Reed heute nur 7 Minuten gespielt. Embiid hat 40 Minuten gesehen. Reed war ja ganz okay. Hat 3 Rebounds geholt, 3 Punkte gemacht. Ist nicht negativ aufgefallen. Batum mit einem soliden Spiel, relativ unauffällig, aber ja, gewohnt gute Defense auch wieder von Nico Batum. Am Ende sind es dann nur 4 Punkte für Batum, 2 Assists, 6 Rebounds. Kyle Lowry 9 Punkte, hat am Ende auch mal in einem wichtigen Zeitpunkt einen Jumper getroffen vom Elbow nach einem Pick and Roll mit Embiid. Kelly Oubre heute mit seinem besten Spiel offensiv in der Serie mit 15 Punkten, nachdem er gut reinkam in das Spiel, waren noch effiziente 15 Punkte. Er war nämlich 6 von 8 aus dem Feld, 2 von 4 von draußen, dazu noch 3 Assists und 7 Rebounds. Tobias Harris hatte er auch, wie ich vorhin erwähnt hatte, guten Start in die Partie, hat ein paar Punkte gemacht. Am Ende sind es dann aber nur 8 Punkte für Tobias Harris in seinen 33 Minuten. Kein Assist, 4 von 10 aus dem Feld, keinen seiner 2 Dreier verwandeln können. Stört mich jetzt aber nicht, weil die Sixers heute gewonnen haben. Ja, ich habe wie gesagt Bock auf die Serie. Ein Spiel haben wir noch zu besprechen. Da habe ich nur das erste Viertel gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt auch keine wirkliche Analyse durchführen. Aber wir können uns trotzdem mal ein paar Zahlen gemeinsam angucken. Und ja, so das erste Viertel habe ich ja immerhin gesehen. Und da war auch schon auffällig, dass im Spiel zwischen den Magic und den Cavs zum einen die Würfe einfach gefallen sind bei Orlando, die bei den Cavs überhaupt nicht. Die waren von Beginn an kalt. Die Magic haben auch schneller gespielt. Das habe ich ja in den ersten beiden Spielen auch immer wieder gefordert. Und am Ende setzen sich die Magic hier extrem deutlich durch. Haushoher Sieg für Orlando. 121-83 lautet das Endergebnis. Paolo Banchero mit 31 Punkten, 14 Rebounds, 5 Assists, 13 von 26 aus dem Feld, 4 von 9 von draußen und kein Turnover von Paolo. Also wirklich vom Boxscore her ein überragendes Spiel. In den ersten Minuten hat Paolo sich ein bisschen schwer getan offensiv. Ist, glaube ich, 2 von 9 gestartet. Hat auch oft seine eigenen Misses gereboundet. Franz Wagner mit 16 Punkten. Der hatte in dem Teil, den wir noch kommentiert hatten, ein paar gute Aktionen. Hatte 1, 2 Dreier getroffen. Nein, er war nämlich nur 1 von 5, wie ich gerade sehe. Aber er hatte dafür noch ein paar gute Drives. Am Ende war Franz 6 von 12 aus dem Feld. Jalen Suggs mit 24 Punkten, mit ultra-effizienten 24 Punkten, 9 von 11 aus dem Feld, 3 von 5 von draußen. Wendell Carter Jr. durfte übrigens in dieser Partie starten, anstelle von Jonathan Isaac. Der kam von der Bank, durfte 16 Minuten ran, hat 2 seiner 4 Dreier getroffen. Cole Anthony auch endlich mal mit einem soliden Spiel von der Bank. 10 Punkte für den Backup-Guard der Magic. Markel Fultz mit 11 Punkten in 17 Minuten und Moritz Wagner 1 von 5, 2 Punkte in seinen 17 Minuten von der Bank. Bei den Cavs hat niemand mehr als 15 Punkte gescored. Jared Allen mit 15 Punkten in 24 Minuten. Donovan Mitchell hat nur 13 Punkte, erzielt bei 6 von 16 aus dem Feld. Darius Garland mit einem rabenschwarzen Tag nur 5 Punkte, 2 von 10 aus dem Feld. Caris LeVert, Co-Topscorer mit Jared Allen, auch er mit 15 Punkten. Ja, insgesamt hatten die Cavs wohl keine Chance, weil die Magic endlich mal die Würfe halbwegs getroffen haben. 13 von 37 waren die Magic insgesamt als Team aus dem Feld. Das sind 35%. Die Magic haben nur 25% ihrer Dreier getroffen, waren 8 von 32 aus dem Feld. Turnover waren für die Cavs ein Problem in dieser Partie. 16% Turnover-Rate. Die Magic haben viel besser auf den Ball aufgepasst. 10% Turnover-Rate. Dazu haben die Magic das offensive Brett dominiert. Fast 40% Offensiv-Rebound-Rate für Cleveland. 22 zu 9 Second Chance Points. Außerdem die Magic eben auch noch ultra effizient in Transition, kamen da auch häufiger in diese Situation, dass sie in Transition gehen konnten. Und ja, dann musst du halt nicht gegen die Set Defense spielen. Die Cavs haben in dem ersten Viertel, das wir gesehen haben, die Zone, ja, in den ersten beiden Spielen halt dicht gemacht, haben die verriegelt, haben von den Shootern, also der Shootern, haben halt die Spieler draußen mehr oder weniger ignoriert in der Regel. Aber die Magic konnten heute eben genug Würfe treffen, kamen auch immer wieder zu Leichtpunkten dann nach Turnovers im Fastbreak und ja, im Halbfeld lief dadurch auch wirklich rund für Orlando. 105er Offensivrating. Die Cavs sind da bei einem 84er Offensivrating rumgegurkt und ich glaube, insgesamt kann man das Spiel vermutlich so zusammenfassen, dass die Magic das grandiose Adjustment durchgeführt haben. Einfach hier Würfe treffen. Ey, wer kommt auf so gute Ideen? Das hat auf jeden Fall funktioniert. Dazu Offensivrebounding, Transition. Transition Turnover forciert, also einfach das Possession Game, dann auch dominiert gegen die Cavs, die kein Scheunentor treffen konnten und ja, die sich jetzt hier eine Klatsche eingefangen haben. In Spiel 3, ich bin gespannt, wie die Serie weitergeht. Die Cavs sahen ja schon sehr dominant aus. In den ersten beiden Spielen Magic haben teilweise chancenlos gewirkt und jetzt haben wir auch hier in der Serie, mal gucken, ob die Magic auch im nächsten Spiel Homecourt verteidigen können und ob es dann mit 2-2 nach Cleveland geht oder ob Cavs dann sich wieder fangen in der nächsten Partie und das dritte Spiel gewinnen werden. Morgen geht's weiter mit Bucks Pacers um 11:30, Mavs Clippers um 2 Uhr. Jonathan wird morgen gemeinsam mit Clippers Superfan Luca Elfering und Playback kommentieren, anschließend aufnehmen und zu guter Letzt dann um 4:30 um 4:30 das Must-Win-Game für die Phoenix Suns, die treffen zu Hause auf die Minnesota Timberwolves. Ich freue mich schon sehr auf die Partien. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.